Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kibbelin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zettel am C. Mal wieder nicht nur mit mir, sondern auch mit Schwesterherz.
Aus ungewohnten Gefilden.
Genau, hoppala, da rutscht mir fast mein Handy aus der Hand. Denn ich sitze auf dem Beifahrersitz unserer Überführungslimousine. Am Steuer sitzt du, Sinja.
Ja, und du hast mich ein bisschen unter Druck gesetzt damit.
Warum?
Weil du gesagt hast, was das Auto kostet.
Was kostet es denn?
Das möchte ich nicht sagen, weil dann fahre ich irgendwo gegen.
Kaufen sich andere eine Eigentumswohnung oder ein freistehendes Haus?
Auch.
Ja, wenn schon, denn schon. Wenn ihr euch fragt, was rauscht da so im Hintergrund, dann haben wir das nicht rausbekommen durch eine nachträgliche Bearbeitung. Wir sitzen gerade im Auto. Es ist 21.44 Uhr und wir haben uns gerade gedacht, in purer Dunkelheit auf dem Weg von Hessen zurück nach Nordrhein-Westfalen, wir machen mal eine aktuelle Podcast-Folge.
So machen wir das.
Und die Besonderheit ist, wir sind nicht alleine, wir sind nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt.
Wir sind zu dritt. Wir haben noch jemanden im Auto dabei.
Möchtest du verraten, wer es ist?
Ja, es ist meine Oma. Meine Oma ist gestern verstorben, am 3.12. Und mir war es ganz wichtig, dass wir gemeinsam die Oma abholen und dass sie mitkommt, dass es natürlich kein anderer macht als wir, dass die Trauerfeier von keinem anderen begleitet wird, dass wir die Oma abholen. Und die Oma ist jetzt mit uns unterwegs.
Also vielleicht muss man da zum Hintergrund sagen, zwischen unserer Homebase und deiner Heimat, wo ja deine Oma wirklich viele, viele Jahre gewohnt hat, 99 Jahre.
99 Jahre, ja.
Das, was für ein Alter. Boah, das ist echt unfassbar. Und auch wo deine Eltern wohnen und auch deine Schwester. Das ist so 3 Stunden Autofahrt, ne?
Ja, gute 3 Stunden. Unter 3 Stunden schaffen wir es nicht mehr. Also es ist, um das vielleicht geografisch einzuordnen, wir sind ja Neuss, Neersen, Raum Düsseldorf und wir müssen in die Nähe von Frankfurt am Main, also zwischen Frankfurt und Fulda, um es genau zu sein, sagen, Büding.
Mhm. Süßes kleines Dörfchen mit ganz vielen Fachwerkhäusern.
Mhm. Ja.
Und wir sind heute nach meiner Morningshow beim Radio, sind wir einfach mal schnell in die Limousine gesprungen,
ja,
und sind losgefahren und tatsächlich eigentlich ganz gut durchgekommen, außer rund um Köln war auf dem Hinweg natürlich Stau.
Wie immer.
Grauenvoll.
Nach Köln.
So, und dann ging es in das Krankenhaus, wo deine Oma leider verstorben ist. Und das war ja auch tatsächlich für dich jetzt das allererste Mal, dass du so in den, ich sag mal, Backstage-Bereich eines Krankenhauses gekommen bist.
Ja, absolut. Weil die letzte Abholung, die wir gemeinsam gefahren sind, das war ja im Hospiz. Das war nicht im Krankenhaus.
Stimmt, das war die ganz, ganz süße Familienmama.
Genau. Aber da müssen wir an der Stelle vielleicht auch mal Credits an das Krankenhaus aussprechen, denn das war alles wirklich toll.
Ja, also wenn man sich das so vorstellt, vielleicht aus einem Tatort oder auch aus so großen Filmproduktionen, wo man diese großen silbernen Wände hat mit diesen Waben, also diesen kleinen Türchen, genauso war das da. Und das war eben nicht einfach nur ein großer Raum, wo die Verstorbenen noch in den Betten oder so liegen oder an irgendwelchen Wänden, sondern das war wirklich sehr pietätvoll gemacht.
Total. Ja.
Warst du aufgeregt, als wir in den Backstage-Bereich gegangen sind? Das nennt man übrigens im Fachjargon Prosektur.
Ja, war ich. Also ich war natürlich aufgeregt, weil ich natürlich weiß, aus welchem Grund wir dahin unterwegs waren und dass das natürlich eine persönliche Bindung ist und wir nicht in Anführungsstrichen einen fremden Verstorbenen holen. Aber genau das war mir ja wichtig, dass wir gemeinsam fahren und dass ich meine Oma abholen kann und darf. Und dann auch nochmal danke an dich, dass du heute diesen verrückten Tag mit mir fährst.
Küsschen.
Ja, ich war aufgeregt, aber du hast es sehr gut gemacht und du hast ja jeden Schritt erklärt. Aber ich wusste auch nicht, wie ich reagiere. Es hätte ja auch alles sein können.
Also vielleicht für euch zum Hintergrund. Wir haben erstmal mit der Limousine so ein bisschen abseits vom Krankenhaus geparkt. Sinja hat auf das Auto aufgepasst und ich bin reingegangen vorne in die Informationen. Und dann hieß es erstmal, ja, also die Todesbescheinigung kostet jetzt nicht nur 121 Euro oder 126 Euro, sondern wir sind jetzt schon bei 151 Euro, weil wir sind ja schon über 12 Uhr hinaus und damit ist ein neuer Kühltag angebrochen.
Ja.
Das heißt 25 Euro pro Kühltag.
Das ist korrekt. In Hessen ist das offensichtlich ein bisschen teurer.
Ja, wobei, je nachdem, wenn du bei uns Krefeld hüllst letztens, da hat das über 300 Euro gekostet.
Das ist auch frech.
Also es ist schon, ja. Ohne Worte. Auf jeden Fall habe ich das Geld direkt auf die Theke gelegt, weil ansonsten hätte ich den Schlüssel nicht bekommen. Und das muss man sagen, total liebes Personal.
Das habe ich mir tatsächlich auch anders vorgestellt.
Was?
Ich finde das verrückt, dass die dir den Schlüssel aushändigen, dass man da dann, ich dachte, das wird begleitet.
Nee.
Die ja, haben von irgendeiner Person, die die Schlüsselgewalt hat.
Ja, so im Krankenhaus Maria Hilf in Mönchengladbach. Da wirst du begleitet, da kommst du ohne Krankenhauspersonal nicht rein und in Neue Werk ist das auch so.
So hätte ich das auch vermutet.
Dann gibt es aber andere Krankenhäuser, die sagen, hier Schlüssel, mach. Die erstens haben die kein Personal und ich will keinem zu nahe treten, aber ich glaube auch, dass der ein oder andere Schiss hat.
Ja, das kann schon sein, dass du das nicht kannst und auch nicht willst, aber trotzdessen habe ich das jetzt anders vermutet.
Auf jeden Fall sind wir dann, also wir haben mit der Limousine rückwärts geparkt an der, Achtung, Liegendanfahrt, so heißt das. Und da war so eine Hebebühne, weil man kam gar nicht hoch, um irgendwie da in das Gebäude reinzukommen. Und dann sind wir mit dieser Hebebühne gefahren.
Ich fand auch den Knopf, um die Hebebühne zu betätigen, der war schon hoch.
Das sah aus wie so ein Knopf von so einer, ja, ich sag jetzt, will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber Böhls Hebebühnen kennt man ja eigentlich. Rauf, runter, fertig, aus.
Aber jetzt bin ich ja nicht groß. Also als Bestatter ist es schon von Vorteil, wenn man nicht so klein ist.
Das ist richtig. Das ist so richtig. Und dann sind wir auf jeden Fall reingegangen, hinten durch die Türen. Und da war echt viel nettes Personal, was es auch geholfen hat. Hier vorne links, da vorne rechts.
Ihr seht, dass wir im Auto unterwegs sind. Das war auch nicht geplant, diese Podcast-Folge.
Ja, aber manchmal machen wir das einfach wie die Kaulitz-Brüder. Wir reden einfach drauf los. The party has arrived, call the police.
Ja, auch eigentlich immer ganz gut.
Ja, und auf jeden Fall, du hast aber auch ein bisschen Respekt gehabt. Du hast gesagt,
ich habe total
gucken,
Respekt gehabt, ja. Also ich wusste auch nicht, wie ich reagiere. Ich habe versucht, trotz dessen für mich in meiner, in Anführungsstrichen, Bestatterrolle zu bleiben und meine Gedanken nicht zu sehr abdriften zu lassen. Und trotz dessen war es mir natürlich final wichtig zu schauen, hole ich wirklich meine Oma ab.
Und das haben wir auch echt ganz langsam gemacht. Also ich bin erstmal reingegangen, habe geguckt, wie sieht überhaupt hier der Prosekturbereich, also der Backstage-Bereich, wie sieht der überhaupt aus? Und habe dich dann ja nachgeholt.
Genau.
Und dann waren wir erstmal in dem Raum drin, wir haben die Tür geschlossen. Und dann haben wir uns erstmal klar gemacht mit unserer Überführungstrage, haben die aufgemacht, haben uns unsere Handschuhe angezogen, ganz, ganz wichtig. Weil ich weiß ja nicht, welcher Bestatter hat da vorher was angefasst. Und dann habe ich erstmal geschaut, in welcher Kühlwabe ruht gerade überhaupt deine Oma.
Und haben wir, in 500 Metern.
An der Position, wo sie hingehört, ganz oben.
Ja, die Königin war tatsächlich ganz oben.
Ja.
Also auf Etage 3, da musste ich mich mit 1,91 Meter schon ein bisschen strecken.
Ich wäre nicht dran gekommen. Ich hätte nicht gucken können.
Und dann habe ich quasi aufgemacht und habe gesehen, dass deine Oma behutsam eingewickelt war in einem, wie so eine Art Leintuch, würde ich sagen.
Genau.
Und dass man sie auch nicht gesehen hat, weil du hattest ja am Anfang gesagt, das mit dem Gesicht, ich weiß nicht.
Weil ich mir noch nicht sicher war. Also ich hätte dir das vorher nicht beantworten können, ob ich jetzt tatsächlich doch noch mal schaue oder nicht. Also als wir nach Hessen hingefahren sind, Entschuldigung, dass das im Hintergrund jetzt spricht, hätte ich dir nicht sagen können, ob ich es tatsächlich tue oder nicht. Aber dann in dem Moment bin ich ja ein Fan und du ja auch von Bauchentscheidungen. Also habe ich... Hast du mir erklärt, was du tust? Und dann habe ich ja gesagt, ich will auf jeden Fall, ich schaue mir ihre Hände auf jeden Fall an, weil ich weiß, ja, die kennen ja die Hände meiner Oma. Und dann war mir aber klar, du hast ja zuerst geschaut und dann gesagt, nee, du kannst auf jeden Fall schauen. Und dann habe ich geschaut.
Wie war das für dich? Weil das ist ja schon eine sehr cleane Umgebung. Also auf dieser silbernen Barre ist, um das euch mal so ein bisschen zu beschreiben, das ist quasi wie so ein silberner Tisch, den man quasi aus dieser Kühlwabe rausziehen kann. Und dann hat man wie so eine Art mobile Hebebühne, die fährt man davor, die pumpt man runter, die pumpt man hoch. Und das macht halt auch echt komische Geräusche. Ich habe dir das vorher aber alles angekündigt, genau, weil ich finde halt so Geräusche, die bleiben irgendwie immer auch im Kopf.
Nee, ich hatte mich ja auch erst rumgedreht.
Ja.
Also ich habe ja erst, weil ich nicht wusste, und du ja auch nicht, als du reingeguckt hast, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten einfach auch, dass die Verstorbenen gekühlt werden. Und das war alles gut. Also das, du hast dann gesagt, was du tust und dann wusste ich ja auch, du hast immer gesagt, welches Geräusch es macht und was du tust und dann bist du ja vorbereitet drauf.
Ja, wir haben halt nur Vorsicht walten lassen, weil es gibt im Großraum Neuss, Düsseldorf, ich nenne keinen Namen, gibt es eine Klinik, da liegen die Verstorbenen da nackt drin, also ohne irgendetwas.
Nee, das finde ich auch, das finde ich nicht in Ordnung.
Ich nenne keinen Namen,
nee,
aber... Ja, das ist halt schon krass und das möchte man natürlich keinem.
Nein. Und also ich habe ja schon mehrere Verstorbene gesehen und das ist für mich kein schlimmer Anblick. Also da muss das, auch wenn es trotzdem, ne, meine Oma in dem Fall war oder ist, noch ist sie ja dabei, ja, weiß ich einfach, wen ich da hole. Und für mich ist es super wertvoll und super wichtig. Und ich glaube auch für die ganze Familie, dass ich den Luxus habe durch dich, dass ich sie mitnehmen kann und dass sie bei mir noch ist und dass wir jetzt noch durch die Nacht fahren und sprechen. Und das ist was sehr Besonderes. Ich empfinde das als großes Privileg und schätze als Geschenk, dass ich das machen kann.
Aber es war ja schon ein besonderer Moment, als sie dann auf einmal auch auf, also wirklich so auf unserer Höhe war, als wir sie so ein bisschen runtergefahren hatten und sie einfach komplett mit diesem Tuch halt umwickelt war. Das war doch surreal, oder?
Es ist total surreal. Und es ist auch die Person, die du da liegen siehst, ist ja nicht die Erinnerung, die du hast. Also das sind zwei, finde ich, komplett verschiedene Welten. Und das ist auch okay. Also du realisierst natürlich, und damit möchte ich aber Menschen einfach die Angst auch davon nehmen, da liegt eine Person und das ist nun mal der Lauf der Dinge, dass man verstirbt. Und es ist eine surreale Situation, natürlich, weil du hast ja ganz andere Erinnerungen. Du hast ja nur lebhafte Erinnerungen, aktive Erinnerungen, die du miteinander pflegst, die du miteinander auch erlebst. Du bist ja immer irgendwie unterwegs oder es passiert irgendwas. Du hast ja selten die Situation, dass du eben sowas überhaupt im Leben mal begleitest.
Es gab für mich einen crazy Moment.
Ja?
Und zwar, als du gesagt hast, kannst du mal bitte schauen, zumindest an den Händen, ob das Oma ist.
Ja.
Und in der Regel hat man einen Zettel am Zeh oder ein Armband noch an.
Ja.
Und im Zweifelsfall, ich weiß ja, wie deine Oma aussieht, schaue ich mir halt natürlich auch ihr Gesicht an.
Mhm.
Und als ich zu dir gesagt habe, ja, das ist deine Oma, sie hat ihren lilanen Nagellack drauf. Mhm. Und du gesagt hast, nee, die hat kein lila Nagellack drauf.
Ich nee, so, hat sie auch nicht, weil sie
Scheiße.
Noch nie lila Nagellack hat. Und deshalb wollte ich dann aber tatsächlich auch gucken.
Aber es war lila. Nicht? Nee, ist das, findest du nicht, dass das lila ist? Nicht.
Also Farben ist nicht so dein Ding. Das war kein, das ist, sie hat noch nie lila Nagellack gehabt.
Was ist das denn dann?
Keinen Nagel. Das war so ein dunkler Beige-Ton, Terrakotta, sowas in die Richtung. Es kann natürlich jetzt ein bisschen anders gewirkt haben, aber ich hätte nicht sagen können, dass sie jemals einen lila Nagellack gehabt hätte.
Das lasse ich mal so stehen. Ich fand, das war ein bisschen lila.
Aber auf jeden Fall waren es die Hände meiner Oma.
Ja, ich dachte mir nur, weil du ja dann noch nicht geschaut hattest, dachte ich mir, okay, fuck. Das ist die falsche.
Nein, das war nicht die falsche. Wir haben schon auf jeden Fall meine Oma dabei.
Trotz alledem muss ich sagen, es war schon sehr emotional. Also ich bin jetzt nicht der, ich kann das dann auch gut trennen.
Ich habe dich auch gefragt, wie es dir geht.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Sonst frage ich ja immer so, und wie, wenn du aus dem Gespräch rauskommst, wie fühlst du dich? Das fand ich sehr cool, dass du selbst daran noch gedacht hast.
Naja, es ist ja trotzdem auch eine neue Situation für uns. Wir haben ja jetzt nun schon viel miteinander durch, ja jetzt auch das letzte Wochenende, was sehr emotional war und aufregend mit unserem Seminar, was wir begleitet haben und geführt haben, ist das ja schon nochmal eine neue Situation. Ich meine, das ist unser Alltag, das ist unsere Arbeit, aber wenn es dann einen Familienangehörigen betrifft, und man das gemeinsam macht, ist es doch noch mal was anderes. Und jetzt reden wir davon, dass meine Oma noch mal 99 Jahre alt und 2 Monate, also im 100. Lebensjahr ist. Der Doktor hat zu meiner Mama gesagt, aufgerundet 100. Ja, und das stimmt.
Im Zweifel für den Angeklagten.
So, sowieso. Und wer schafft das? Es ist auch der normale Lauf der Dinge. Aber dass jemand so alt wird, das ist natürlich ein super Geschenk. Und trotzdem ist es ja für uns beide eine neue Situation. Auch für dich mit mir, mich zu begleiten. Es hätte ja auch anders ausgehen können.
Naja, zumal man auch sagen muss, wir lernen uns jetzt immer auf einer ganz anderen neuen Ebene kennen. Ja. Weil bisher war das alles natürlich Bruder, Herz, Schwester, Herz, keine Frage. Aber das ist ja jetzt schon eine Grenzsituation. Und egal, wie alt ein Mensch wird, egal ob 99, ob 39, klar ist das ein Unterschied, keine Frage. Man ist vielleicht für diese ganz langen Jahre auch viel dankbarer, so wie du es auch schon gesagt hast. Aber es kommt immer zu früh und es fühlt sich immer falsch an und es tut immer weh.
Absolut. Ja, wir rücken natürlich die Dankbarkeit total in den Fokus. Und das ist auch so. Ich meine, wer hat so lange seine Oma an der Seite? Aber es ist natürlich trotzdem der Grundstein der Familie, der Grundstock dessen, aus dem wir irgendwie alle ja resultieren, ist natürlich jetzt nicht mehr dabei. Und jetzt ist es auch, es ist immer blöd, aber vor Weihnachten ist es sowieso eine blöde Zeit. Das ist natürlich so und das ist auch emotional. Darf es auch sein, finde ich.
Aber deine Oma ist gerade noch standesgemäß durch die Stadt, wo das Krankenhaus ist, gefahren worden. Denn wir sind direkt zum Standesamt gefahren.
Ja, da auch nochmal ein großes Dankeschön an die Standesbeamtin, die ich persönlich kenne, die ja da auch auf uns gewartet hat, damit wir eben die ganze Beurkundung noch direkt mitnehmen konnten. Mhm. Also auch da ist es einfach toll, wenn man da Menschen hat, die in so Situationen mal nicht auf die Uhr gucken und wo man einfach nur mal da ist und macht.
Genau, und weil das alles schnell gehen musste, haben wir einfach die Limousine mitten auf dem Marktplatz geparkt, beleuchtet, zwischen den Weihnachtsbuden. Der Weihnachtsmarkt lief noch nicht, aber es war alles schon aufgebaut. Und haben einfach gesagt, also deine Oma kriegt jetzt hier den ganz großen Auftritt.
Zu Recht. Die hat ja auch den ganz großen Auftritt verdient. Ja.
Richtig.
Naja, man muss sich das ja auch vorstellen. Jetzt ist ja so ein Überführungswagen nicht klein. Und wenn halt kein Parkplatz da ist, was willst du denn machen?
Der guckt halt 4 Meter aus der normalen Parklücke
aber
raus.
Was willst du denn machen? Du musst ihn halt dann kurz irgendwo abstellen. Und ich glaube nicht. Also ich hätte da Berührungsängste.
Hier ist übrigens 80. Wir fahren gerade auf die Lanxess Arena in Köln zu. Hier ist 80 und hier stehen Blitzer.
82.
Gerade war es noch ein paar 90.
Jetzt nicht mehr.
Okay.
Ja, und dann, ich glaube nicht, dass dich einer anschwärzt, weil du da stehst. Die tun da tunlichst nichts, wenn so ein Auto da steht.
Das Auto fasst keiner an, zum Beispiel.
Nein. Ja, guck, da ist er, der feste Blitzer.
Guck mal.
Das darf ich gar nicht haben, diese App.
Das bin ich mit meiner Frauenstimme, wenn du mir in die Kehle greifst.
Ja. Fester Blitzer.
Und danach waren wir ja noch bei deinen Eltern und haben deine Eltern getroffen und
Schwester.
Auch deine Schwester.
Genau.
Und was ich sehr besonders fand, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, in das Haus bzw. die Wohnung deiner Oma. Ja, wir wissen es jetzt.
Mach doch das lautlos.
Wie geht das denn?
Da unten links ist doch der Lautsprecher. Drückst du auf?
Und dann muss man auf Gott, Ton aus. So, wunderbar. Ich fand das sehr besonders, in die 4 Wände deiner Oma reinzugehen.
Mhm. Ja, gut, ich kenne sie ja nun mal. Die Oma hat da ja immer gelebt. Das ist ihre Wohnung und da war sie natürlich ja auch bis nahezu zuletzt. Also man muss sagen, meine Oma ist, das hat auch meine Mama ganz schön gesagt, wenn man fragt, woran ist denn die Oma gestorben, kann man einfach nur sagen, an alt. Also die Oma hatte nichts, ihr lebt Tag nichts. Die hat dieses Jahr sogar noch mal einen neuen Herzschrittmacher bekommen, was auch eine kuriose Situation ist für eine 98-Jährige. Meine Oma war zu Lebzeiten immer fit.
Trotzdem muss ich sagen, und das ist das, was mich immer so catcht, vielleicht eine Kleinigkeit, aber das kriegt mich immer, wenn Menschen irgendwie so aus dem Leben gerissen werden. Also man hat noch die Salzstangen deiner Oma da liegen sehen, man hat ihre Lesebrille da liegen sehen. Also so wie, als kämen sie jetzt jeden Moment wieder rein.
Aber du kannst dich halt nie darauf vorbereiten. Also egal aus welcher Situation du bist, selbst wenn du erkrankt bist oder es ist irgendwas, dann hast du ja trotzdem irgendwann den Punkt, wo es dann wirklich zu Ende ist. Und wie sehr man sich dann auf diese Situation vorbereiten kann und wie das dann ist, wenn du wirklich in die Wohnung gehst, in den Raum gehst, da ist einfach Leben drin. Du siehst, dass da einfach jemand gelebt hat und bis zum Schluss gelebt hat und das finde ich super schön.
Und überall Bilder von euch, von dir, von deinem Mann, von euren Kindern, von deiner Schwester, von deinen Eltern. Und
von ihrem Stammtisch, von ihren Freundinnen.
Von den Golden Girls,
von
hast du
Golden
gesagt.
Girls. Ja, die hießen wirklich die Golden Girls. Die hatten einen Stammtisch, da haben die sich jede Woche getroffen. Ich meine dienstags. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, es war dienstags und da haben sie sich immer getroffen, weil die Männer früher einen Stammtisch hatten und die sich dann beschlossen haben, die machen das auch. Und dann haben die sich über, also ich will nicht lügen, aber bestimmt 50 Jahre immer in der gleichen Location getroffen, in der auch die Trauerfeier stattfinden wird, weil das einfach Omas Location war.
Das war die Location?
Ja.
Kurze Frage, bevor wir ein bisschen was vielleicht über den Abschied von deiner Oma erzählen. War deine Oma gläubisch? Gläubig? Gläubisch?
Gläubisch? Überhaupt nicht.
Nee? Mm-mm. Hat sie keinen Bezug zu Gott, zur Kirche oder so gehabt?
Nee, weil tatsächlich die auch unterschiedliche Konfessionen hatten. Und ich kann es dir nicht mehr genau sagen, wie das war, aber irgendwie ist da mal so ein Zwist mit der Kirche und der Hochzeit und irgendwie gab, oder dass sie, wenn sie konvertiert, irgendwie von evangelisch auf katholisch, sie ist, glaube ich, von katholisch auf evangelisch rüber konvertiert, und irgendwie hat der Pfarrer dann zu ihr gesagt, dann wird er sie nicht bestatten oder sowas, und damit hatte sich das Thema erledigt. Irgendwie ich, so, weil irgendwie so komisch, irgendwie sowas
war das. Ich komme also da drauf, ich sehe den Kölner Dom und denke mir, also ich, nee.
Hätte die Oma überhaupt nichts mit am Hut gehabt.
Hätte man mit ihr nochmal eine Ehrenrunde am Kölner Dom vorbeigedreht.
Nee, das hätte ihr nicht gefallen. Hätten mit ihr, okay, ja, nochmal tanzen gehen können, das hätte ihr gefallen.
Wir können auch in die Kölner Altstadt nochmal fahren. Also ich komme gerade drauf, weil in Neuss ist das große Neusser Bürgerschützenfest so das Ding. Und ich habe schon mal von der ein oder anderen Familie gehört, auch aus unserem eigenen Kreis. Mensch, wenn Opa verstirbt, oder hätten wir mal besser damals, wären wir mit ihm noch einmal über den Markt gefahren, wo eben die Schützen aufmarschieren. Das ist so eine Riesentradition. Wir haben die Woche auch einen Schützen bestattet, der auch viel zu früh verstorben ist. Und da haben wir auch das neueste Heimatlied gehört, gespielt von einem Tamburchor. Die Schützen haben ihn selber zu Grabe getragen. Das war auch sehr emotional.
Ja,
also besonders. Wir versuchen ja Abschiede immer so persönlich wie möglich zu machen. Und bei euch, das ist gerade schon gesagt, wird es auch das Restaurant der Golden Girls werden?
Genau, das wird das Restaurant, wo die Oma am liebsten war, weil wir ja keinen Anlaufort, also wir wollen auf gar keinen Fall in die Kirche, weil das eben nicht passen würde zu Oma, sondern wir gehen genau dahin, wo sie immer gerne war, wo man sie mit assoziiert, und da wird es die Trauerfeier geben. Und da darf auch jeder kommen, der das Bedürfnis hat, sich zu verabschieden, was ich auch immer wichtig finde.
Was gibt es zu trinken?
Ja, Becherowka.
Gesundheit.
Ja, das ist das Getränk meiner Oma gewesen. Es ist zum Einordnen eine Art Kräuterschnaps. Und meine Oma hat den immer getrunken, why ever. Ich bräuchte mal neue Scheibenwischer.
Ja, es hat gerade ein bisschen gefisselt hier in Köln. Machen wir die Scheibenwischer an, alles ist versaut.
Dieser Schnaps ist schwierig, muss man sagen.
Warum?
Ja, weil er nicht schmeckt. Es schmeckt wie Medizin, und die Oma hat auch immer gesagt, das ist Medizin. Und auf einem Bein steht sich's schlecht. Also man musste immer zwei davon trinken, und dann musste auch jeder in der Familie schon mal durch. Mein Schwager hat da schlechte Erinnerungen dran, mein Mann auch. Und es gibt auch in unserem Freundeskreis, jeder würde sie damit assoziieren.
Meinst du, deswegen ist sie 99 geworden, weil sie so viel Medizin getrunken hat?
Also sie hat nicht so viel Medizin getrunken, aber da sie das als Medizin bezeichnet hat, wenn das hilft, fangen wir jetzt auch damit an.
Ich glaube, wird also auch zum
Durch. Ich will auch 99 werden.
Das ist schon geil.
Ich finde das super geil. Ich will auch 99 werden. So 99 werden wie Sie.
Aber wir haben momentan auch, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wir haben momentan echt einen Lauf. Also wir hatten jetzt zwei Damen hintereinander, die beide 101 geworden sind.
Hast du die Dame, die 100, 150 Meter. Die 101, das hat ja gut geklappt mit dem Ausschalten, 101-Jährige nach ihrem Rezept gefragt? Hat die auch Schnaps getrunken?
Ab und die, zu? Die war, und jetzt halte ich fest, die war seit 30 Jahren dement.
Oh, das ist aber schlimm. Das war Oma nicht.
Das ist halt schon krass, ne?
Ja, das ist auch für die Angehörigen einfach eine Herausforderung. Das ist schon eine tückische Krankheit.
So, also die beiden waren 101. Dann hatten wir Anfang des Jahres eine 104-Jährige, die zwei Tage vor ihrem 105. Geburtstag gestorben ist. Und jetzt kommt deine Oma mit 99 Jahren. Ja, ich finde das so unfassbar, wie viele Jahre... Also was die halt alles miterlebt hat.
Sie ist 99 geworden am 20. September und die Trauerfeier wird am 20.12. sein, also 3 Monate danach, genau.
Wird das für dich komisch werden, weil es 4 Tage vor Weihnachten ist?
Nee, überhaupt nicht, weil das ist für mich, ist das ja ein Leben nochmal hochleben lassen. Für mich hat das was von Zusammenkommen, ich werde ja auch die Rede selber für sie halten. Das gebe ich natürlich auf gar keinen Fall aus der Hand.
Außer vielleicht in die Hände deiner Tochter.
Ja, wenn sie das wirklich noch möchte, dann auf jeden Fall.
Erzähl
aber
mal, was sie erzählt hat.
Meine Tochter möchte auch was sagen beim Abschied. Und ich glaube, dass sie das auch durchzieht, weil die ist sehr klar in dem, was sie will. Und dann macht die das auch.
Wie alt ist sie nochmal?
Die wird jetzt 7 nächste Woche.
Ich finde das so zuckersüß, als sie zu dir ankam und gesagt hat, und ich möchte auch was für die Oma
schreiben.
Sagen.
Ja, da muss ich für die Uroma noch was schreiben. Na, sie kennen sie halt auch, ne? Und die haben ja auch... Dieses Thema ist ja bei uns in der Familie nun mal, durch das mein Job ist, unser Job ist, haben die natürlich ein ganz anderes Verhältnis mit diesem Thema.
Wir müssen noch mal kurz in den Scheibenwischer anmachen, der uns alles versaut, sonst sind
Mach's
wir gleich
doch
noch weniger.
Lass ihn doch an. Okay. Ja, und die Rede gebe ich natürlich auf gar keinen Fall aus der Hand, weil das ja niemand in dem Fall so gut machen würde wie ich. Und da bin ich sehr davon überzeugt. Das hört sich vielleicht jetzt auch überheblich an, ist aber in dem Fall einfach so.
Meinst du, du wirst das ohne Tränenvergießen halten können?
Das weiß ich noch nicht. Also ich hoffe, ich komme durch. Wenn du da wärst, hätte ich dir mal wieder meine Rede in die Hand gedrückt.
Ja, vielleicht komme ich ja.
Aber ach doch, ich glaube, ich bin da. Weil bei mir ist es schon gut. Also ich war sehr traurig jetzt die letzten Tage. Da habe ich so meinen, in Anführungsstrichen, Mental Breakdown schon gehabt. Ich bin jetzt heute sehr gefasst. Ich freue mich, wie gesagt, über diese Situation, die es jetzt ist, dass wir das gemeinsam machen, dass ich weiß, wo sie ist, dass ich sie immer noch bei mir habe. Und ich kann mir vorstellen, die Art und Weise, wie ich ja meine Reden schreibe, und das kennst du ja, es geht ja immer um schöne Dinge, um schöne Erinnerungen. Und da möchte ich natürlich ja ganz besonders die schönen Erinnerungen und die schönen Sachen aufleben lassen. Und in 99 Jahren gibt es halt doch auch viel zu erzählen.
Was ich halt auch so geil finde, und das Wort geil mag sich vielleicht ein bisschen befremdlich anhören in dem Kontext, aber als wir gerade mit deinen Eltern, deiner Schwester zusammengesessen haben, haben wir überlegt, was für ein Motiv, welches Bild packen wir in die Zeitungsanzeige rein. Und das ist eben dieses Geheimrezept, was ich finde, wenn man mit der Familie zu Hause zusammensitzt, hat man einen ganz anderen Zugang, als wenn die Familien bei uns im Bestattungshaus sitzen und durch irgendwelche Kataloge blättern, ja, oder sich online
welchen
irgendwelche Motive
Spruch
angucken.
Hast du dir denn welchen Spruch haben wir? Ja, wir haben uns für einen Spruch entschieden, den meine Oma immer gesagt hat, so eine Art Lebensmotto. Und meine Oma hat immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Und diesen Spruch hat meine Schwester in der Originalhandschrift meiner Oma auf dem Arm tätowiert. Und den hast du vorhin ja abfotografiert und jetzt wird er in der Originalschrift der Oma Platz finden.
Ja.
Und das ist natürlich sehr besonders. Ich meine, das macht auch nicht jeder, das muss man einfach auch sagen.
Ich habe auch noch nie einen Oberarm von einer Angehörigen abfotografiert und transkribiere mir die Schriftform.
Aber für meine Schwester ist es ja okay. Also
ich
die
find das mega.
Freut sich da, glaube ich, auch drüber. Und genau, das Bild ist auch sehr besonders, weil für uns ist ja klar, es wird kein Kirchensymbol werden. Es wird auch keine besondere Blume. Meine Oma mochte Blumen, aber sie hat jetzt nicht so eine Lieblingsblume gehabt. Und es werden schon mal überhaupt keine Täubchen oder ja, irgendwelche Möwen, irgendwelche Symbole, die eben nicht zu ihr passen oder Spuren im Sand oder irgend sowas, sondern es wird halt was, womit jeder sie in Verbindung bringt. Und das ist, ja, ihre Wirtschaft, ihr Hotel, die meine Großeltern betrieben haben früher, der Hühnerstall.
Und das Bild liegt jetzt tatsächlich oder steht hinter dir, hinter deinem Fahrersitz hier in der Limousine, weil das im Original in, ist das DIN A3 oder so, bei deiner Oma im Haus gehangen hat.
Genau, das ist von einem Künstler gezeichnet und das hing bei ihr in der Wohnung und dann ist das ja uns gerade eingefallen und jetzt haben wir das Bild und das wird Platz auf der Traueranzeige finden, weil jeder eben auch dieses Gebäude kennt. Meine Oma hat früher die ersten, und mein Opa zusammen, die ersten halben Hähnchen in Büdingen.
Nee, die waren die ersten?
Ja, und das war ganz, also viele assoziieren die damit. Wenn ich jetzt in Büdingen irgendwo bin, in auch so alteingesessenen Kneipen, und sage, von wem ich die Enkelin bin, dann kommt genau das. Also die sind schon, man kennt meine Großeltern in Büdingen.
Ich glaube, im Rheinland würde man sagen, halber Hahn.
Ja, ein halber Hahn.
Das sagt man auch bei euch?
Ja, nennt man sagt halbes Hähnchen.
Ah, okay. Ist auch so eine Verniedlichung, ne?
Also sagt man bei uns ein halber Hahn. Also wenn würdest du sagen, ein halber Hahn.
Okay.
Nicht ein halbe, halbe.
Vielleicht bin ich auch einfach beim Platt ein bisschen zu platt.
Das wüsste ich nicht, ob man das so ausspricht. Aber auf jeden Fall war das tatsächlich so. Und das war sehr besonders. Und da assoziieren viele, auch meine Großeltern mit dem Haus. Das ist ja von außen, sieht es ja auch noch genauso aus. Jetzt ist es innen in Wohnungen umgestaltet worden. Aber das wird Platz finden.
Also ich übrigens auch sehr, sehr...
Ein bisschen was zu tun.
Ja, ein bisschen was muss man noch tun. Was ich aber auch, also was mich auch sehr berührt hat, war, und das ist auch, glaube ich, das, warum wir diese Aufgaben des Bestatters jeden Tag aufs Neue erfüllen, also diese Dankbarkeit, die natürlich von dir kommt, keine Frage, aber die deine Eltern ausgedrückt haben und insbesondere, da nehme ich jetzt mal, also dein Papa und deine Mama sind ja eh herzliche Menschen, aber die haben mich so fest gedrückt und einfach dieser Blick deiner Mama, als sie mir nochmal bei der Umarmung viel, viel näher war, ich musste kurz gucken, wegen hier abbiegen, ne? Ach, das war so...
Naja, das ist für sie natürlich auch eine Ausnahmesituation, ne? Also es ist natürlich immer, egal wie alt jemand ist, wenn deine Mama verstirbt, dein Papa verstirbt, und das mag ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Für uns ist es in Anführungsstrichen nur die Oma, und das ist für meine Schwester und mich natürlich auch nicht einfach, aber es ist nochmal was anderes, wenn es deine Mutter ist und wenn du dann aber deine Mutter in guten Händen weißt und du weißt um die Person, die das tut. Jetzt kennt meine Mama dich ja auch sehr gut und hat dich ja auch sehr, sehr tief im Herzen. Und ich glaube, dass das schon ein schönes Gefühl ist, wenn du einfach weißt, wer kümmert sich jetzt, ne, und wo sie einfach ist. Das ist schon besonders.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Und ich finde halt aber diese Dankbarkeit, die kommt.
Ja, klar.
Ach, das hat mich echt so,
auch
das ist so zucker, zucker, zucker süß. Ja. Und deine Mama hat auch zu mir gesagt, mein Sohn. Und ich so,
oh. Das ist er auch. Ja. Das ist ja mein Bruderherz.
Ja. Das zeigt einem aber nochmal mehr. Und das ist halt so dieses Ding.
Süß, dass der Papa so gekocht hat, ne?
Ach Gottchen, ja, dein Papa, der kann aber gut kochen.
Ja, wenn er will.
Ich hätte mit deinen Eltern noch 3 Stunden da sitzen können.
Mike, der Mund noch was essen.
Das war wirklich ganz, 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 ganz besonders.
Die hätten sich auch gefreut, wenn wir jetzt noch gesessen hätten. Aber jetzt haben wir natürlich auch noch mal 3 Stunden vor uns. Ne?
Deine Mutter wollte den Wein auspacken.
Den hätten wir auch im Normalfall getrunken. Aber dann ist es wirklich ein bisschen kritisch, wenn da das Auto noch unten vor der Tür steht. Das müssen wir verschieben.
Man muss vielleicht auch sagen, morgen früh ist wieder Morning Show beim Radio.
Ja, tatsächlich ist es so.
Und
ja,
du machst morgen eine Beratung.
Ich mache morgen eine Beratung, genau. Ich mache morgen eine Beratung, weil auch da, also das hört sich jetzt vielleicht alles sehr abgebrüht an oder sehr, es ist gefasst. Also bei mir überwiegt wirklich die Dankbarkeit. Wie gesagt, diese Phasen gibt es natürlich, wo man auch traurig ist, aber es ist jetzt wirklich gut, wie es ist. Ich bin froh, dass wir gemeinsam fahren und dass wir auch darüber sprechen, denn das sagen wir auch immer allen, dass Sprechen so, so wichtig ist, dass du über Dinge sprichst, auch über deine Trauer sprichst, über alles, was einen bewegt, in so Situationen einfach auch sprichst. Und ich wusste nicht, wie ich reagiere. Also es kann auch sein, es übermannt einen ja wieder, aber jetzt bin ich glücklich damit, dass wir das gerade so machen, wie wir es machen.
Ich bin davon überzeugt, dass dass wir damit so selbstverständlich umgehen, liegt daran, weil wir tagtäglich damit zu tun haben und einfach jetzt auch der Trauer und dem Verlust um deine Oma auch den Raum geben.
Total.
Und dass wir über alles offen reden und dass wir hier auch, du mit einem Energy Drink und ich mit einer Maracuja-Fassbrause, gerade auf deine Oma angestoßen haben, bevor wir den Podcast angefangen haben.
Ja, total. Und ich werde auch, bevor diese Folge live geht, da werde ich natürlich auch meine Mama und meine Schwester nochmal fragen und mein Papa, ob das okay ist, wenn wir darüber sprechen. Denn das ist ja zum Beispiel auch was wir jetzt am Wochenende im Seminar erlebt haben, dass wir da auch eine Freigabe bekommen haben für ein Thema, für eine weitere Folge, die ja auch krass ist. Also ihr merkt schon, es ist halt unser Alltag, es ist unsere Arbeit, es ist unser Leben und es gehört zu unserem Leben dazu. Und deshalb finde ich, ist es auch wichtig, dass man aber auch diese ganzen Wege, die nicht leicht sind, auch jetzt dieser Gang, der natürlich nicht leicht ist, wenn man ins Krankenhaus fährt und holt seine verstorbene Oma ab, der auch mir was macht, natürlich, aber dass man eben auch das begleitet und auch erzählt und den Menschen sagt, traut euch das und sprecht es vielleicht sogar an.
Wo du es gerade gesagt hast, Thema Trauerredner-Seminar, wenn wir noch kurz darauf zurückkommen wollen. Das war am vergangenen Wochenende,
ja.
Freitag bis Sonntag. Das Ding war einfach, du konntest so gar nicht so diesen Vibe des Seminars, als es vorbei war, so nachwirken lassen, auch so in der Rückblickend, dass wir das besprochen haben, weil einfach sofort das Schicksal rund um deine Oma reingeprescht
ist.
Genau,
also das war ja, also wahrscheinlich auch die größte Herausforderung. Und wie crazy ist es, dass wir ein Trauerseminar halten, was wir ja jetzt auf der Hinfahrt Revue passieren haben lassen, da aber vielleicht auch als Erklärung, warum da unsere Kursteilnehmer vielleicht von mir gerade nicht so viel gehört haben, denn es war so, dass wir eben, dass ich aus der Friedhofskapelle, wo unsere Teilnehmer ja in dem Moment quasi noch die Reden gehalten haben, du mit denen noch einmal auf dem Friedhof unterwegs warst, ich dann ja eben die Nachricht bekommen habe, dass es meiner Oma nicht so gut geht und ich dann unmittelbar nach dem Seminar eine Tasche gepackt habe und mit meiner Mama, die auf unsere Raketen aufgepasst hat, nach Hessen gefahren bin, um ins Krankenhaus zu meiner Oma zu fahren. Und da kam natürlich jetzt, ich konnte noch gar nicht darüber nachdenken, lief das gut, lief das nicht gut, wie war das denn überhaupt, weil diese Verarbeitung noch gar nicht stattgefunden hat, sondern da hatte jetzt natürlich meine Oma einfach höchste Priorität. Und das heißt, diese Verarbeitung auch zwischen uns, das Sprechen, wie haben wir das empfunden, wie haben wir uns empfunden, wie war der Vibe so, das hat jetzt vor 6 Stunden stattgefunden.
Wie fühlst du dich denn jetzt, seitdem wir das besprochen haben? Vielleicht fährst du einmal rechts rüber, damit der Porsche uns überholen kann.
Der soll hinter mir bleiben.
Nicht, dass der gleich bei deiner Oma noch mit hinten drin hängt.
Guck dir diese wagen. Idioten an.
Es ist halt aber auch kein Porsche.
Sondern?
Ich glaube, es war ein Range Rover.
Kaffee. Egal. nachdem wir das jetzt vorhin haben Revue passieren lassen, also das vielleicht vorab. Wir hatten 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war ein sehr intensives Wochenende im Hotel Nachtquartier in Nersen bei Markus Schad, der uns, der hat uns bekocht. Lecko
unglaublich. Es war Markus, es war so fantastisch. Es war so ein Menü, ein tolles Essen mit 3 Gänge und 4 Gänge, mit Frühstück, mit Wein, Sekt, Bier, alles, was das Herz begehrt. Es war so, so toll. Es war so ein ganz enger, familiärer Raum. Wir saßen alle ganz eng an einem großen Tisch zusammen. So haben wir es uns ja auch gewünscht, dass wir einfach sehr eng sind, weil in so einer Situation einfach Nähe gebraucht wird und du keine Distanz gebrauchen kannst. Und nee, Jackie hat den allerschönsten Spruch gesagt, die gesagt hat, ich habe jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren.
Hat sie das gesagt?
Ja, ich weiß überhaupt nicht, ist Freitag, ist Samstag, ist Sonntag.
Hat sie das gesagt?
Ja, die war völlig in diesem Moment drin und es hat irgendwie, glaube ich, auch keiner aufs Handy geguckt. Also es war wirklich, du warst wie kurz in so einer anderen Zeitzone. Und ich sag ja immer, in der Trauer, in den Abschieden, da gilt eine andere Zeitrechnung. Weil Zeitdruck und überhaupt, ja, irgendwelche Zeitspannen, die haben da keinen Platz.
Wir haben uns ja auch Zeit genommen, bewusst, nämlich ab freitags 13 Uhr war Check-in, 14 Uhr ging es los mit einer riesen Vorstellungsrunde, wo alle auch mal erzählen durften, wen haben sie eigentlich schon verloren.
Mit dem wir uns unser Zeitmanagement ein bisschen verschossen haben.
Tja, so ist das halt, wenn man mit Herz und Blut dabei ist.
Das und man muss dazu sagen, es war ja auch unser erstes Seminar. Wir haben ja das geplant, das war ja was, auf das ich dich angesprochen habe, ob du dir was vorstellen könntest, ob wir das mal machen wollen. Und dann warst du ja sofort auch dabei und Feuer und Flamme. Was auch nur in dieser Kombination so gut funktioniert. Und dann hat da ja schon viel Vorbereitungszeit drin gesteckt. Und du weißt ja aber auch nicht, wie lang, also dass Vorstellungsrunden nicht kurz sind, das war mir schon bewusst. Aber mir war...
Das war ja keine normale Vorstellungsrunde.
Nein, das war mir nicht bewusst. Mir war nicht bewusst, was es auslöst, in Menschen eben über dieses Thema zu sprechen. Weil wir haben Katja dabei gehabt, die gesagt hat, ich kann sonst eigentlich gar nicht so darüber sprechen, weil ich gar nicht die Menschen habe, die sich mit mir darüber unterhalten möchten, weil es immer noch ein Thema ist, so wie wir jetzt auch darüber sprechen, ist es nicht normal. Es gibt viele Menschen, die wollen davon nichts wissen.
Es sind tatsächlich, und damit haben wir nicht gerechnet, es sind in dieser Vorstellungsrunde auch wahnsinnig viele Tränen geflossen. Ja. Weil gerade wenn man sich natürlich daran erinnert, wen hat man aus der Familie schon verloren und das so ein bisschen einordnet, das holt ja auch vieles hoch. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen den Raum hier geben, dass jeder auch Tränen vergießen darf, damit wir hier auch alle einfach eine Base haben. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das ein Stück weit das Erfolgsrezept war, warum dieser Kurs für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so intensiv war.
Absolut, ja. Und da waren wir natürlich auch die Privatsphäre, weil wir ja auch gesagt haben, ne, alles, was wir so erzählen, bleibt auch da bei uns. Das heißt, wir erzählen natürlich jetzt ein bisschen über das Seminar, aber nicht im Detail. Aber das war intensiv. Also ich habe das schon auch als intensiv wahrgenommen. Ich habe das... Ja, ich fand das Wahnsinn. Also ich, Ich fand das Konzept, vielleicht erzählst du nochmal überhaupt was zum Konzept.
Ja, also das Konzept, ich bin ja als Radiomensch dazu ausgebildet worden, komplexe Dinge sehr kurz und kompakt zusammenzufassen. Also ihr müsst euch das vorstellen, eine Trauerrednerin wie Sinja erzählt, wie führst du ein Trauergespräch, wie baust du eine Rede auf, was brauchst du als Equipment und wie performst du so eine Rede. Da komme ich mit meinem ganzen Bestatterwissen, wie schreibst du eine Rechnung, welches Pricing machst du, schickst du die Rechnung an die Familie, an den Bestatter, was hat das für Vorteile, für Nachteile.
Wie positioniert man sich beim Bestatter?
Wie positioniert man sich beim Bestatter, wie geht man mit verschiedenen Bestattern um? Welche Fachbegriffe gibt es?
Naja, welche Form der Bestattung gibt es überhaupt?
So, damit geht es ja auch schon los. Also so ein Roundup und dann, und ich glaube, dass das unser Rednerseminar, unser Trauerrednerseminar von vielen, vielen anderen in Deutschland abgehoben
hat. Nein, von allen.
Ja, wir wollen auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Nee, sag ich nicht, weil da steckt so viel Arbeit drin und es war ein totaler Alleinstellungsmerkmal und deshalb, das hat keiner und das haben sie ja auch gesagt als Feedback.
Ja, und an dieser Stelle danken wir Moni, Caro, Helga, Jenny, René, Mario und Dian, denn das sind, ich glaube für uns beide,
waren Helden.
Ich wollte gerade sagen, das sind die wahren Helden. Ich wollte es gerade sagen.
Aber es ist so.
Das sind die wahren Helden dieses Trauerrednerseminars, weil das sind Familienangehörige, die in den letzten Jahren ihre Liebsten verloren haben, auf unterschiedlichste Art und Weise, die wir teilweise sehr, sehr eng begleiten durften und auch heute noch einen sehr engen Kontakt haben. Die haben ihre Geschichten nochmal erzählt, und zwar den Rednern.
Absolut. Also die haben quasi diese eigene Phase, in der ich mich ja jetzt zum Beispiel auch bewege oder befinde, nochmal sich dazu bewusst entschieden, die zu durchleben, Revue passieren zu lassen. Und da gehen ja ganz verschiedene Gefühle mit einher. Also man muss sich ja vorstellen, du sprichst ja nicht nur über den ganzen Prozess, du beantwortest Fragen an Teilnehmer, die zum Teil vorher noch nie in einem Gespräch saßen. Also die wirklich ganz, ganz von vorne beginnen, denn dieses Seminar war für alle Mann gleich. Und das hat man auch gesehen, dass es da, ja, dass da jeder noch was rausziehen konnte. Zum Teil aber eben auch nochmal mit ihren ganz eigenen und Emotionen von damals konfrontiert worden, die wieder nach oben gekommen sind. Und sich dafür bewusst zu entscheiden, dass das eben passieren kann, denn das wussten die, wir haben ja mit sehr viel cleveren Menschen zu tun, das ist mutig, das ist ja für mich fast unglaublich, dass die sich dazu bereit erklärt haben, für unser Seminar sich da hinzusetzen, Rede und Antwort zu stehen und einfach diesen ganzen Prozess nochmal zu durchlaufen.
So, und damit nicht genug. Wir haben natürlich noch eine Ebene draufgelegt und haben, nachdem dann die angehenden Trauerrednerinnen und Trauerredner ihre Reden über Nacht teilweise geschrieben haben und uns zum Ausdrucken.
Zwei, oder?
Ja, haben die uns dann bis morgens 9 Uhr war Abgabe, denn um 11 Uhr ging es auf dem Friedhof mit den Trauerreden los und da waren einige der Angehörige auch dabei und wir hatten extra einen Sarg in der Friedhofskapelle aufgebaut und dekoriert. Die Trauerredner und Trauerrednerinnen durften den oder sollten den mit reintragen, um auch zu wissen, wie geht man eigentlich mit einem Sarg um. Und das war deep.
Ja, das sind einfach, aber wir haben ja, die Idee dahinter ist ja, eine möglichst reelle Situation zu schaffen. Weil in allen Seminaren, die man so belegt, da hast du ja immer Fallbeispiele. Jetzt hatten wir natürlich auch Fallbeispiele, nur die waren halt reell und die standen Rede und Antwort.
Und die standen und die haben vor dir gesessen und du musstest mit denen ein Gespräch führen.
Und mit den Emotionen
umgehen. Das sind echte Emotionen.
Absolut. Und dann musst du auch die Rede vor diesen Personen am Sonntag halten. Und dann wird einem erstmal bewusst, welche große Verantwortung da auf den Schultern liegt.
Und weißt du, was für mich ein ganz besonderer Moment war? Wir haben ja auch die Trauergespräche begleitet, alle, weil wir gesagt haben, wir lassen hier keinen alleine, erst recht nicht die Angehörigen, die sich dazu bereit erklären, das mitzumachen. Sonst bin ich absoluter Gesprächsführer und leite Gespräche. Und jetzt als Beobachter da zu sitzen und hier und da auch schon mal Stille auszuhalten. Wenn das in meinen Gesprächen ist, dann weiß ich ganz genau, wo kann ich jetzt die Stille wie viele Sekunden laufen lassen, wo halte ich das für gut, wo muss ich sofort rein. Aber als uns waren ja die Hände gebunden. Wir haben ja gesagt, wir führen diese Gespräche nicht. Nur irgendwann könnte es sein, dass wir sie abbrechen, um die Angehörigen zu schützen. Da nicht einschreiten zu können.
Ja.
Das sage ich einfach so, wie es ist. Boah, da hat es in mir gekribbelt.
Ja, das glaube ich. Also das ist ja auch nicht deine Rolle normalerweise. Normalerweise bist du ja derjenige, der Fragen stellt, der Rede und Antwort steht, den Familien als auch beim Radio. Also du bist ja der Gesprächsführer eigentlich. Du bist ja nicht die Person, natürlich hörst du auch zu, aber nicht in diesem Maße. Du bist eigentlich nicht nur der Zuhörer. Das ist eigentlich nicht deine Rolle.
Also das war die Quintessenz des Seminars für mich auf menschlicher Ebene. Dass ich würde sagen, ich habe mich gut geschlagen, bin nicht zu oft reingeprescht oder habe irgendwelche Kommentare abgegeben, das gehört sich auch nicht. Aber das war was, wo ich auch gedacht habe, okay, krass, du lernst doch eine neue Seite von dir kennen.
Ich habe auch eine neue Seite von dir kennengelernt nochmal. Also ich finde, das habe ich ja schon mal gesagt, dass du wahnsinnig gut erklären kannst. Aber ich fand dich auch tough.
Ja, warum?
Ja, weil du manchmal, nee, sonst eigentlich, also mit mir halt Gott sei Dank, nicht so tough bist, aber du natürlich auch, und es ist ja auch wichtig, erklärst, wie es denn da draußen wirklich läuft. Also wie ist denn das Thema Pricing? Wie verhält man sich denn? Also da gibt's ja so viele Dinge, wo du einfach ganz ehrlich und in Anführungsstrichen knallhart auch gesagt hast, wie es läuft. Und das ist ja vielleicht auch was, was man nicht hören möchte.
Denn ja gut, wenn ich die Frage bekomme, was ist, wenn ich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr dann nicht Rednerin sein kann, ja, dann wirst du wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Bestatter raus sein.
Naja, klar, weil du brauchst ja jemanden. Also das ist schon klar. Aber das ist ja trotzdem was, mit das du vielleicht nicht hören willst. Oder auch, wir haben ja über das Thema Pricing gesprochen, was ja ein wichtiges und großes Thema ist.
Ja, mit 800 Euro brauchst du halt nicht anfangen. Da braucht dich keiner.
Ich würde das gerne nehmen.
Ja, aber es ist halt so. Das ist die Realität. Also außer du bist halt irgendwo am Starnberger See oder whatever. Ja, du bist hier richtig rechts. Deswegen kann der Podcast nicht mehr lange gehen. Wir sind nämlich in 6 Minuten an der Homebase.
Ja.
Vielleicht das noch kurz als Ausblick. Wir werden das noch für uns weiter rekapitulieren. Wir sind allen Rednerinnen und Rednern, allen Teilnehmern sehr, sehr dankbar und werden in den kommenden Wochen auch die Reden, die die geschrieben haben, an die Familien rausschicken. Aufgrund der persönlichen Situation ist das momentan eher ein bisschen schwierig, das noch unterzukriegen. Wir werden auf jeden Fall auch allen noch die Fotos schicken und genau schön langsam fahren.
Weil ich fahr langsam.
In Kurven darf man nicht so schnell fahren mit der Limousine.
Ich fahr 42.
Jetzt rechts hier vorne. Und das ist auf jeden Fall, steht auf dem Plan. Es gibt momentan, ich glaube, so viel können wir schon sagen, noch kein Termin für ein neues Seminar. Nee,
genau, also es steht jetzt erstmal für nächstes Jahr ein anderes Projekt auf der To-Do-Liste. Sollen wir das sagen?
Sollen wir das sagen? Ich finde es immer so schwierig mit den Projekten. Aber es ist halt
ja,
so.
Ja, aber wenn wir es aussprechen, und du hast es ja offensichtlich und offiziell ausgesprochen im Seminar, dann muss man es machen.
Ja.
Dann ist es gesagt und dann muss man es tun.
Okay, also, wir sagen.
Ein Rednerseminar steht jetzt erstmal nicht an erster Stelle. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir es nochmal machen, aber es war sehr intensiv, es hat sehr viel Zeit gekostet. Wenn die Anfragen kommen, schauen wir mal.
Mhm.
Aber das ist nicht Prio.
Nee, weil wir haben ja jetzt 10 Trauerrednerinnen und Trauerredner fortgebildet.
Mhm.
Und die können jetzt unsere DNA und ihre DNA in die Welt raustragen.
Ja.
Unser Karma-Konto ist gefüllt.
Total.
Und
ja, und wir haben ja auch gesagt, und das ist mir schon auch wichtig, dass die wissen, dass wir ja trotzdem da sind. Also
ja.
Es ist ja nicht, dieses Seminar ist nicht abgeschlossen damit, dass wir uns am Sonntag auf dem Friedhof verabschiedet haben, sondern wir sind ja auch nachhaltig da, wenn es um Fragen geht. Die dürfen uns ja auch nochmal begleiten.
Ja, die Maike, die aus Köln, die kommt jetzt übrigens bei der Fußballbestattung mit.
Ja, ich weiß.
Also kurz für euch zur Einordnung, das ist ein sehr, sehr Bekannter bei uns aus dem Dorf. Der hat lange Zeit, ich glaube über 25 Jahre, das Vereinsheim auf dem Fußballplatz geleitet, war da auch Geschäftsführer vom Fußballverein und all sowas. Und wir haben eine sehr, sehr hochwertige Kugelurne, wo seine Asche drin ist, werden die auf einem aus Moos gesteckten Fußballfeld drapieren und werden in seinem Vereinsheim, wo er 25 Jahre mit Leib und Seele seiner Frau gearbeitet hat, werden wir die Lebensabschiedsfeier halten.
Ja. Das wird richtig schön.
Ich bin sehr gespannt. Das ist schon nächste Woche, ne?
Ja, nächste Woche Freitag.
Ja, hier müssen wir übrigens rechts schon
wieder.
So, vielleicht das. Wir sind wieder abgeschwiffen. Schweif mal rechts hier. Genau,
ich schweif mal rechts rum. Lese
also,
schnell um die Kurve.
Unser neues Projekt für das kommende Jahr.
Und damit machen wir Schluss an der Folge. Du darfst jetzt noch spoilern, was es ist.
Wir werden ein
Buch schreiben.
Wir sagen den Titel noch nicht, damit
es
uns keiner klaut.
Nein, das dürfen wir noch nicht sagen, sonst klaut uns einer den Titel. Aber es wird ein Buch geben. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr um die Zeit fertig sind.
Genau. Und wenn es keinen Verlag gibt, drucke ich es einfach mit unserem Bestattungsdrucker. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderbaren Abend. Sollte es zu viel gerauscht haben, dann ist denn ja einfach zu schnell gefahren.
Punkt.
In diesem Sinne, passt auf euch auf. Da vorne geradeaus und dann
tschüss. Nichts.